Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Es gibt eine Reihe von Büchern, die ich persönlich sehr gerne habe. Es ist eine Reihe von Büchern, wo Kinder gerne haben, aber auch Erwachsene. Die Bücher, die haben sehr wenig Text und sehr viel Bild. Es gibt einen Hauptcharakter, den finden wir auf jeder Seite. Und die Bücher wurden verfasst von Martin Hanford. Meine Frage an euch, um welche Bücherreihe handelt es sich? Wer hat es gerade gesagt? Wo ist Walter? Ja, ich bin ein Fan von Wo ist Walter? Auf Englisch heißt er nicht mehr Walter, sondern Wally. Where is Wally? In jedem Wimmelbild geht es darum, Walter und auch noch weitere Charaktere zu finden. Wir sehen da die Charaktere. Walter ist der in der Mitte mit Stock, blauer Hose, Mütze. Er hat was von einem Samichlaus, aber es ist halt der Walter oder der Wally. Ich habe gedacht, es ist Weihnachten und da dürfen wir ein bisschen Spaß haben, auch in der Stammi. Ich habe ein Wimmelbild mitgebracht. Und auf jedem zweiten Stuhl habe ich auch eine Lupe mitgebracht. Also, falls ihr eine Lupe braucht, schaut doch mal, ob ihr den Wally findet. Wo ist Walter? Wer ihn gefunden hat, der darf einfach mal seine Hand heben. Also, es werden schon Fotos gemacht vom Handy, es wird reingezoomt, also alle Tricks sind fast erlaubt. Also es ist wirklich brutal schwierig. Hat es irgendwer? Irgendwer? Der sieht auch immer gleich aus, der Walter. Man sieht nicht unbedingt immer den ganzen Körper. Wo? Dieser Reh, hast du ihn gefunden? Wo? Nein. Also, ja, aber nein. Also, wir suchen nicht die Briefmarke, sondern er ist auch irgendwo auf dem Wimmelbild. Enzo. Nein. Also, noch ein Versuch. Brigitte. Auf der linken Seite vom Karussell? Nein. Also ich löse mal auf. Da. Oh. Da wäre er gewesen. Gibt es jemanden hier im Raum, der Wo ist Walter nicht kennt? Der das noch nicht gekannt hat? Ich habe da eine Person. War das der Peter? Wenn du es nicht gekannt hast, ich habe hier ein Wo-ist-Walter-Buch. Es ist ja Weihnachten. Es ist klein und es hat auch eine Lupe drin. Oder wer hat es? Ja, irgendeiner hat. Oder waren Sie das? Sehr gut. Sehr wahrscheinlich sind alle Geschäfte schon geschlossen, aber das wäre ein super Weihnachtsgeschenk. Vor ein paar Wochen habe ich Folgendes gelesen. Weihnachten ist ein Vergrößerungsfaktor. Wenn die Dinge in deinem Leben gut sind, neigt Weihnachten dazu, das Gute zu vergrößern. Das, was gut ist, erscheint noch besser. Eine gute Familie scheint großartig. Ein gutes Fest erscheint fantastisch. Eine gute Erinnerung wird zu einer noch besseren Erinnerung. Aber leider kann Weihnachten auch das Schwierige, das Schwere vergrößern. Wenn wir Probleme haben, kann die Weihnachtszeit den Kampf fast noch intensiver erscheinen lassen. Finanzieller Stress ist zu jeder Zeit des Jahres schwierig. Im Dezember kann er sich unerträglich anfühlen. Ein gestörtes Verhältnis zur Großfamilie ist nie lustig. Während der Feiertage scheint sich das noch zu verstärken. Wenn du normalerweise mit Einsamkeit zu kämpfen hast, ist die Weihnachtszeit vielleicht die einsamste Zeit von allen. Ich habe es für mich zusammengefasst mit Weihnachten vergrößert. Weihnachten vergrößert Sorgen, aber Weihnachten vergrößert auch Segen. Als ich das gelesen habe, hat mich das nachdenklich gemacht. Das Bild war so gut und es hat mich irgendwie innerlich bewegt. Ich habe mir die Frage gestellt, kann man Weihnachten vor lauter Sorgen und Segen übersehen? Also ich meine damit den eigentlichen Grund von Weihnachten, warum wir Weihnachten feiern. Ich habe nochmal anders formuliert, was sollte an Weihnachten eigentlich vergrößert werden? Für eine Antwort möchten wir eintauchen in einen Teil der Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium. Und da wollen wir wirklich nochmal die Lupen rausnehmen und diesen Text unter die Lupe nehmen. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 1, und zwar quasi das, was vor dem passiert ist, was wir heute Morgen schon gehört haben. Ich lese aus das Buch vor, das ist eine Bibelübertragung vom deutschen Theologen Roland Werner. Der Text ist nicht abgedruckt, ich lade euch ein, mir zuzuhören, ihr dürft die Augen schließen, ihr dürft so richtig eintauchen in die Weihnachtsgeschichte. Die Ankündigung. Als sie im sechsten Monat schwanger war, wurde Gabriel, der Himmelsbote von Gott, ausgesandt, diesmal in eine Ortschaft in Galiläa namens Nazareth. Er kam zu einer jungen, unverheirateten Frau. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren von König David. Diese Frau hieß Maria. Gabriel trat zu ihr in das Haus ein und sagte: Sei gegrüßt. Dich hat Gott mit seiner Gnade ausgezeichnet. Er, der Herr, ist mit dir. Maria erschrak über diese Aussage und überlegte, was dieser außergewöhnliche Gruß bedeuten sollte. Da sagte der Gottesbote zu ihr: Hab keine Angst, Maria. Gott hat dich mit seiner Gnade beschenkt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird sehr bedeutend sein und ein Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vorfahren Davids übergeben. Er wird bis in alle Ewigkeit als König über das Haus Jakob herrschen. Ja, seine Herrschaft wird niemals enden. Da sagte Maria zu dem Gottesboten: Wie soll das geschehen? Ich habe doch nie mit einem Mann geschlafen. Der Gottesbote antwortete ihr:
der heilige Gottesgeist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird ihren Schatten über dich werfen. Deshalb wird das Kind, das du zur Welt bringen wirst, heilig sein. Sohn Gottes wird es genannt werden. Achte darauf, deine Verwandte Elisabeth ist auch schwanger und erwartet trotz ihres hohen Alters einen Sohn. Sie ist jetzt im 6. Monat, sie, von der gesagt wurde, sie kann keine Kinder bekommen. Das zeigt, bei Gott ist überhaupt nichts unmöglich. Das zeigt, bei Gott ist überhaupt nichts unmöglich. Und Maria antwortete, hier bin ich, eine Dienerin Gottes des Herrn. Es soll genauso geschehen, wie du es gesagt hast. Danach verließ der Gottesbote sie wieder. Ich überspringe ein paar Verse und gehe in den Vers 46, betitelt das Loblied der Maria. Da sagte Maria, mit allem, was ich bin, will ich Gott, den Herrn, hoch erheben. Ja, mein Innerstes jubelt über Gott. Er ist der, der mich aus allem erlöst. Ganz tief hat er sich herabgebeugt und mich, seine Dienerin, voller Liebe angeschaut. Von jetzt an werden alle Generationen mich glücklich nennen, denn er, der Mächtige, hat große Dinge an mir getan. Sein Name ist heilig. Von Generation zu Generation wendet er sich freundlich und liebevoll denen zu, die ihm mit Ehrfurcht begegnen. Große Machttaten hat er vollbracht. Ja, er hat die, die in ihrem Herzen aufgeblasen sind, in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Die Machthaber hat er von ihren Thronen gestoßen und die Elenden aufgerichtet. Die Hungernden hat er mit allem Guten versorgt und die Reichen ohne alles fortgeschickt. Die Hungernden hat er mit allem Guten versorgt und die Reichen ohne alles fortgeschickt. Wow, was für Verse. Sein Kind, sein Volk Israel, hat er in seine Arme geschlossen, so wie er es in seiner Barmherzigkeit immer wieder getan hat. So hat er es unseren Vorfahren versprochen, Abraham und seinen Nachkommen. Diese Zusage gilt bis in die fernsten Zukunftszeiten. Diese letzten Verse ab Vers 46, dieses Loblied der Maria, das ist bekannt und ich würde behaupten weltweit als Magnificat. Es heißt Magnificat, weil in der Bibel auf Latein dies das erste Wort ist. Es heißt dort Magnificat anima mea dominum. Und an dem Punkt bin ich einmal mehr dankbar. Einmal im Jahr bin ich dankbar, dass ich am Gymnasium das große Latinum gemacht habe. Und zwar das Verb magnificare, das wusste ich sofort, das heißt rühmen, preisen, Lobpreisen, erheben. Aber es gibt eigentlich noch eine primäre Übersetzung, eine viel einfache Übersetzung, und zwar groß machen, hochschätzen. In den heutigen Bibelübersetzungen begegnet uns das Großmachen ganz unterschiedlich übersetzt. Die neue Genfer Übersetzung übersetzt folgendermaßen: Da sagte Maria, mit ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Luther übersetzt, und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freuet sich Gottes, meines Heilandes. Und ich lese nochmal aus dem Buch vor, wo ich die Verse eben vorgelesen habe. Da sagte Maria, mit allem, was ich bin, will ich Gott, den Herrn, hoch erheben. Ja, mein Innerstes jubelt über Gott. Er ist der, der mich aus allem erlöst. Zur Vervollständigung gehen wir noch rein in den griechischen Urtext. Ich habe den mitgebracht. Da sehen wir auch, dass hier dieses Wort Magnificare wird Megalyno benutzt. Das ist dieses Wort in der Mitte, unten steht das Griechische. Und dieses Wort ist Teil von der religiösen Sprache der Juden damals. Also das war so ihr Jargon, wenn sie mit Gott, über Gott gesprochen haben. Ähnlich haben wir heute auch ein christliches Jargon, wo ein Außenstehender vielleicht nicht immer ganz versteht, was meinen die, wenn die sagen, jetzt machen wir noch ein bisschen Lobpreis oder wir veranstalten das als Allianz. Und so gab es Wörter schon damals, die speziell in die christliche Sprache eingeflochten waren. Und wir sehen hier ganz am Anfang meine Seele, und letztendlich ist das eine Periphrase. Also das ist eine Umschreibung für das ganze Ich der Maria. Mein Ganzes erheben und dann den Herrn, drunter steht ton Kyrion, den Kyrios. Kyrios, das war das Wort, das die Juden damals benutzt haben, um den alttestamentlichen Gott Yahweh anzubeten. Ich habe es gewagt, auch meine Übersetzung euch noch kundzutun. Und zwar habe ich übersetzt, ich vergrößere Gott. Ich vergrößere Gott. Mein ganzes Ich mit allem, was ich bin, sagt Maria hier, vergrößert Gott. Und diese Aussage aus dem Mund von einem Teenager. Wir gehen davon aus, Maria ist vermutlich um die 15 Jahre alt, hat mich nochmals neu beeindruckt. Ich vergrößere Gott. Seit ein paar Monaten leite ich hier in der Stammi den Bereich Teenager. Und ich muss sagen, weiß nicht, Teenies sind bestimmt da, aber ich habe von euch noch nie gehört, dass irgendwer gesagt hat und sich hingestellt hat, ich vergrößere Gott. Und es hat mich tief bewegt, diese Zeilen zu lesen. Und ich habe sofort gedacht, hätte Maria in dem Moment nicht viele andere Dinge vergrößern können? Und hätte niemand ihr einen Vorwurf gemacht in der Situation, oder? Sie hätte die Ungewissheit über ihre Zukunft zum Ausdruck bringen können. Sie hätte ihre Zeit damit verbringen können, sich darüber aufzuregen, wie Josef wohl reagieren wird auf die Nachricht. Ups. Sie hätte herumsitzen können und Mitleid mit sich selbst haben können. Sie hätte all ihre Beschwerden deponieren können. Sie hätte Ausrede nach Ausrede nach Ausrede finden können. Aber wofür entscheidet sich Maria? Sie entscheidet sich dafür, Gott aus der Tiefe ihrer Seele, mit dem Ganzen, was sie ist, zu verherrlichen, anzubeten, groß zu machen. Und ich bin mir sicher, dass an diesem Punkt der Weihnachtsgeschichte, dass es da nicht um ein oberflächliches Mundbekenntnis geht. Sie macht diese Aussage, diesen Lobpreis, dieses Lied mit ihrem Verstand, mit ihrem Willen, mit ihren Gefühlen. Und wir finden das auch in der Geschichte. Sie hat dem Gehörten vom Engel geglaubt. Maria bezeugt dies in Lukas 1, 38. Siehe, ich bin der Diener des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Also sie glaubt, was der Engel ihr gesagt hat. Maria hat auch versucht, mit ihrem Intellekt und ihrem Verstand alles zu verstehen, was ihr der Engel gesagt hatte. Lukas 1, 29 versuchte sie herauszufinden, was bedeutet denn der Gruß des Engels? Also sie hat auch ihr Köpfchen angestellt. In Lukas 1, 34 versuchte Maria, eine Frage zu verstehen, die sie hatte, nämlich die Frage, wie soll das geschehen? Ich habe noch nie mit einem Mann geschlafen. Wie soll ich überhaupt schwanger werden? Und sie verherrlicht Gott mit ihren Gefühlen. Davon spricht Maria in Lukas 1, 47, wenn sie sagt, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Wenn hier jubelt steht, dann müssen wir verstehen, jubelt bedeutet, sich übermäßig zu freuen. Und mein Geist, mein Inneres, freut sich übermäßig über Gott, meinen Retter, meinen Erlöser. Maria vergrößert nicht ihre Fragen. Maria vergrößert auch nicht ihre Befürchtungen. Maria vergrößert Gott. Magnificat. Der deutsche Theologe Dietrich Bonhoeffer schrieb im Advent 1933 Folgendes in einer Predigt. Das Lied der Maria ist das leidenschaftlichste, wildeste, ja man möchte fast sagen revolutionärste Adventslied, das je gesungen wurde. Es ist nicht die sanfte, zärtliche, verträumte Maria, wie wir sie auf den Bildern sehen, sondern die leidenschaftliche, hingerissene, stolze, begeisterte Maria, die hier spricht. Aber warum hat Maria dieses Lied geschrieben? Also, was ist der tiefe Grund, dass sie Gott dieses Lied singt? Und dazu lese ich nochmals aus dem Lukas-Evangelium aus der Neuen Genfer Übersetzung ab Vers 46. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn, das haben wir schon gehört. Und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Und jetzt Vers 48. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen. Eine geringe und unbedeutende Frau. Und hier finden wir eine Antwort auf unser Warum. Weil Gott eine Dienerin, eine unbedeutende Frau, einen Teenager anschaut, schwanger macht, ihr das Baby schenkt, der gerade noch der Retter der Welt ist und so weiter. Das war, um nochmal in den Worten Bonhoeffers, revolutionär in einer römisch-jüdischen Gesellschaft, wo man das Wohlwollen Gottes mit Opfern und korrektem Verhalten verdienen wollte. Menschen mit Macht und Reichtum, wie zum Beispiel Stadtverwalter, Kaiser, Könige, das waren die Menschen, die von Gott angeschaut wurden, die nah an Gott waren. Aber eine unbedeutende Frau in irgendeinem Dorf? Ins Heute übersetzt könnte Maria vielleicht eine Putzfrau an einer Raststätte zwischen München und Berlin gewesen sein. Vielleicht ein Dienstmädchen in Südafrika oder auch eine Näherin in einer Kleiderfabrik in Bangladesch. Frauen, die kaum wahrgenommen werden. Wie wäre ihre Reaktion, wenn sie von Gott angesehen werden? Ich bin der Überzeugung, dass es heute noch genauso revolutionär ist, wenn ein Mensch ohne Gegenleistung und völlig überraschend die Nähe Gottes erlebt. Gott schaut nicht darauf, wie viel Macht, Reichtum, Erfolg jemand hat. Gottes Liebe zu den Menschen hat nichts mit den Äußerlichkeiten, den Umständen zu tun.
Weihnachtlich ausgedrückt dürfen wir sagen, an der Krippe hat jede und jeder Platz. Wir sind eingestiegen mit Wo ist Walter? Und ich möchte aufhören mit der Frage, wo ist Gott? Weihnachten ist heute zu einem großen und bunten Wimmelbild mit Adventskalendern, die mittlerweile Countdown-Kalender heißen. Samichlaus, Rentieren, Elfen, Glühwein, Geschenken und so weiter geworden. Ein schönes Bild von bunten Sachen mit Kerzen dazwischen und so weiter. Wenn wir unsere Lupe nehmen, sehen und finden wir Gott, Jesus in der Krippe, heute noch an unserem Weihnachten? Oder geht es uns da auch wie am Anfang, wo wir gesucht haben, ja, wo ist denn der? Ist er da? Und vielleicht erleben wir ihn da oder doch da? Sehen wir noch, wo Gott ist an Weihnachten? Und ihr müsst das richtig verstehen, das ist eine 100% selbstkritische Frage. Ich habe gestern mit meiner Frau Sam gesprochen, wie voll und wie schnell besonders diese Adventszeit mit ganz vielen tollen Dingen war. Musicals, Guzli backen, Jahresabschluss im Beruf, Geburi feiern, Weihnachtsbaum kaufen, schmücken, alle waren einmal krank, wir haben Menschen besucht, Menschen haben uns besucht, Geschenke kaufen, Geschenke einpacken, da haben wir noch einen Besuch im Notfall gehabt und plötzlich 4. Advent. Zack, wir sitzen in der Stammi. Und jetzt noch schnell Fokus auf Gott, Jesus und die Krippe. Und wir haben uns die Frage gestellt, wen oder was haben wir eigentlich in den letzten Wochen vergrößert? Ich möchte uns zum Schluss der Predigt nochmals erinnern, was am ersten Weihnachten passiert ist. Und an jedem Weihnachten immer passiert und was die ganze Christenheit auf dieser Welt feiert. Folgendes: Gott nimmt uns, dich und mich, in den Fokus. Egal, wo wir uns befinden, ob in Sorgen oder im Segen, Gott sieht uns. Gott entniedrigt uns. Gott gibt uns Ansehen. Und die Frage ist, wie reagierst du und ich darauf? Darf ich euch symbolisch diese kleinen Lupen schenken? Es hat noch weitere hier vorne. Sie steht dafür, dass am ersten Weihnachten ein Teenager mit allem, was sie war, Gott vergrößert hat. Lasst uns an Weihnachten Gott gemeinsam vergrößern. Ich wünsche euch frohe Weihnachten.